Wenn ist ein Leben glückt? Wenn kann man davon reden, dass ein Lebensentwurf irgendwie gelungen ist? Das ist unabhängig vom Alter, ob man älter oder jünger ist. Wann hat man es gelernt, mit den Hoch und Tief vom Leben irgendwo vernünftig umzugehen? Wann ist eine Persönlichkeit, heute würde man sagen, resilient, irgendwie stresserprobt, irgendwie sicher? Redet einmal mit älteren Leuten oder mit alten Leuten und dann hört ihr sehr schnell so die Melodie. Entweder enttäuscht, viele Sachen, die sich nicht so ereignet haben, Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind, oder Leute, die es gelernt haben und irgendwie eine Zufriedenheit ausstrahlen. Und mich hat es immer irgendwie bewegt, die Frage, wie funktioniert das? Wie man kann enttäuscht sein, das weiß ich mittlerweile, jawohl, das ist nicht so schwer. Wie Erwartungen nicht erfüllt werden, wie ein Lebensentwurf nicht klingt. Aber was ist das Geheimnis von den Leuten, die so einen Lebensentwurf im langen Schuss über die Hochs und Tiefs, die es so gibt, was ist das Geheimnis? Und das wollen wir heute Morgen ein bisschen gemeinsam entdecken. Und das hat sehr viel mit Hoffnung zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, welche Perspektive wir im Leben einnehmen. Bevor wir uns ein bisschen so an die Frage anrobben, wie wird ein Lebensentwurf, wie klingt der, wie werden wir resilient, tun wir uns noch mal ganz kurz vergegenwärtigen, in was für einem Umfeld leben wir. Was ist das gesellschaftliche Umfeld, wo uns alle prägt, bewegt, wo wir einsaugen, wie so ein Fisch im Aquarium, das Wasser, wo uns umgibt? Und die von euch, die im letzten Jahr im Family Camp dabei gewesen sind, die haben das vielleicht schon mal gehört und dann ist es eine gute Erinnerung. Ich glaube, gesellschaftlich sind es drei Sachen, die uns extrem prägen umgehen. Es tönt nicht so toll, gell? Es ist Geiz, es ist Gewalt und es ist Angst. Tönt Zeitungen aufschlagen, tönt ein bisschen darüber nachdenken, tönt das Fernsehen anschauen. Alles drei kommt uns immer und immer wieder entgegen. Das prägt irgendwie unsere Kultur. Und gegen Geiz hilft nur eins. Oder gegen Gier, da hilft nur Großzügigkeit. Und gegen Gewalt hilft nur Friede stiften. Und gegen Angst hilft nur Hoffnung. Das sind so die drei Imperative, wo wir als Christ, glaube ich, eine Antwort haben, wo wir dürfen in der Gesellschaft entgegenstellen. Eine vierte Kraft, ein viertes Umfeld, wo uns immer wieder prägt, hat die Neurowissenschaftlerin Anna Lemke. Sie ist Neuromedizinerin und Psychiatrin in Amerika an der Stanford University. Hat einen zweiten Bestseller geschrieben, wo heißt auf Deutsch Dopamin, wie findet man eine Balance im Zeitalter des Vergnügens? Dopamin, wie findet man eine Balance im Zeitalter des Vergnügens? Ihre These, es wird uns ein Leben ohne Schmerzen, ohne Niederlagen und ohne Einschränkungen vorgegaukelt. Das Vergnügen zu suchen, kostet es, was es wolle. Ich glaube, das ist ein bisschen so unsere Gesellschaft. Das ist das Wasser im Aquarium, wo uns umgibt. Irgendwie ist alles viel gut. Irgendwie ist alles lachende Gesichter, nur die Daumen nach oben, 37 Likes. Das wird uns in der Werbung, im Umfeld, eigentlich so der Normalzustand. Wenn man irgendwie krank ist, kommt man schnell zum Doktor. Wenn man kein Geld hat, kommt man schnell auf die Bank. Wenn man das und jenes hat, immer ein bisschen so das Vergnügen als Normalzustand. Als wenn das so das ist, was unser Leben ausmacht. Und sie hat dort Facts und Figures zusammengetragen in dem Buch, was sehr lesenswert ist, was ich euch wirklich kann empfehlen. Es ist ein Eye-Opener. Dort gehen einem wirklich die Augen auf, wo ein bisschen als Wissenschaftlerin beschreibt, wie funktioniert eigentlich unser Hirn. Und ich kann da jetzt wirklich nur zwei, drei Punkte rausnehmen, das ist ganz oberflächlich und wer von euch Mediziner ist oder sich mit dem auskennt, ja, es gibt noch ganz viel Daten dahinter, schaut sie an, leset das. Dopamin ist ein Neurotransmitter, das ist ein Stoff, der im Hirn produziert wird und wo eigentlich für Belohnung von Taten ein Glücksgefühl ausschüttet. Also so, wie wir in der Vergangenheit immer wieder gewusst haben, ein Adrenalin-Junkie, das ist jemand, der extrem viel Energie rausnimmt, wenn er verrückte Sachen macht, da kann man von abhängig werden. ist noch ein viel tieferer Mechanismus, wo ein Glücksgefühl bei uns allen ausschüttet. Jeder von uns hat irgendwie so ein Level von Dopamin, wo wir uns komfortabel fühlen. Und der wird dann gereizt durch äußere Umstände, durch Verhalten, durch Substanzen, durch Wirkstoffe. Und das löst irgendwie so ein Glücksgefühl aus. Und irgendwie ist unsere ganze Gesellschaft so aufgebaut in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren, wo es uns so wahnsinnig gut geht, zumindest in dem Teil von der Welt, dass wir permanent dieses Glücksgefühl wiederholen oder dieses Glücksgefühl erhöhen. Und wir wissen aus der Forschung, und das kann man dort lesen, das ist auch weit und breit akzeptiert, zum Beispiel Jockey macht 50% Dopamin, Sex 100%, Medikamente 800%, soziales Verhalten 200-300%. Und irgendwie ist unsere ganze Gesellschaft, der Mechanismus auf das ausgerichtet, dass wir erzogen worden sind in der Kultur, wo uns umgibt, dass wir permanent irgendwie so dieses Glücksgefühl steigern. Das ist so die Kurzzusammenfassung von Dopamin. Und in dem Umfeld leben wir. Und gleichzeitig hat sich eine medizinische Industrie entwickelt, wo irgendwie alle möglichen sogenannte Feel-Good-Pills herstellt und wo man davon kann ausgehen, dass etwa in Amerika jeder Zehnte und in Europa jeder Achte in irgendeiner Art und Weise abhängig ist von unterstützenden Medikamenten. Und ich meine jetzt nicht super diagnostizierte, beim Arzt festgestellte und mit Medikamente behandelte Depressionen oder andere Sachen, sondern breitemäßig in der Gesellschaft gestreut. Also dort, wo man irgendwie das Glücksgefühl nicht durch verschiedene andere Sachen kann erreichen, versucht man das im großen Stil über Medikamente herzustellen. Und das ist noch negativ korreliert mit den Gesellschaften, denen es extrem gut geht, nämlich alle, die in der Nordhemisphäre wohnen. Dort sind die Abhängigkeiten extrem hoch. Und im Süden, wo Armut herrscht, da gibt es die Abhängigkeiten fast gar nicht. These 1. Unsere Gesellschaft hat sich irgendwie dem Feel Good verschrieben. Wir jagen dem nach und versuchen irgendwo das Glücksgefühl herzustellen. Firmen wie Facebook zum Beispiel, die machen 90% von ihrem Umsatz mit Werbung. Und Werbung ist ja eigentlich nichts anderes. Dir etwas verkaufen, was du nicht brauchst, aber willst du haben. Unbedingt willst du haben, aber brauchen tust du es nicht. Und ich habe ab und zu auch so den Eindruck, dass der Glauben und Nachfolge von Jesus auch irgendwie so ein bisschen verkauft, in Anführungszeichen, als, hey, probier's mit dem, dann geht's dir noch besser. Praktisch wie so eine Add-on zu dem. Probier's doch, dann geht's dir besser. Ich glaube, da sind wir so mitten in der Kultur, wo uns umgibt, gefangen, in dem Aquarium, in dem Wasser, wo wir drin schwimmen. Das ist irgendwie wie so eine Meta-Erzählung. Ich glaube, ihr kennt den Ausdruck. Das ist wie so eine Meta-Erzählung. Die ist in unserer Gesellschaft ganz tief verankert. Die ist ritualisiert. Die ist ritualisiert in Songs. Die ist ritualisiert im Kino. Die ist ritualisiert in sozialen Medien. Da kommen wir gar nicht raus. Das leben wir. Und ich glaube, dass wir uns ganz fest bewusst werden, in welcher Kultur wir leben. Weil ich glaube, wir müssen als Christen dort eine Gegenerzählung aufbauen, eine andere Meta-Erzählung. Und ich glaube, der Ruhm dafür ist gemeint. Der Ruhm ist dort, wo Christen zusammenkommen. Ich glaube, wir müssen dort eine andere Meta-Erzählung ritualisieren, als die, wo uns von der Gesellschaft angeboten wird. Und ich glaube, die Gesellschaft ist auch müde, von der permanente das Vergnügen noch höher zu steigern oder dem noch mehr nachzujagen. Und alle wissen, es stimmt ja eigentlich gar nicht. Das Leben sieht ja nicht so aus. Und Anna Lemke hat das in ihrem Buch Dopamin. Und Anna Lemke ist keine Fromme, die hat keinen christlichen Hintergrund. Sie sagt, Zitat, "We are all broken." Das ist die Kehrseite. "We are all broken." Und dort bin ich dann so richtig aufgewacht, wenn ich das gelesen habe. Dann habe ich gedacht, Moment einmal, Römer 6, 7 und 8, wo Paulus das mal darlegt, wo eigentlich unser Stand vor Gott ist und was der Status von dieser Welt ist, das sind ja seine Worte. Das ist ja genau das, wo er sagt. We are all broken. Jeder hat im Leben irgendwelche Bruchstellen. Jeder hat sogenannte Pain Points. Emmanuel, nicht Paintball. Pain Points. Die haben wir im Leben, die Bruchstellen. Die können wir nicht wegdiskutieren. Es gibt so eine Unordnung, so einen Schmerz, der uns begleitet. We are all broken. Und diejenigen, die sich so mit Abhängigkeiten auseinandergesetzt haben, die merken, in diesen Zirkeln, da ist es gar keine Frage. Das ist eins von den ersten Bekenntnissen, die man gegenseitig macht. Hey, we are broken, wir haben Probleme, wir schaffen es aus eigener Kraft nicht. Und ich habe es sehr bemerkenswert gefunden von der Anna Lemke in ihrem Buch Dopamin, wie sie das so dargestellt hat. Ein anderer, den ich dort in dem Zusammenhang kann empfehlen, heißt Gabor Mate, wo das Buch geschrieben hat, Im Reich der hungrigen Geister, wo dieses Gefühl, dieses Lebensgefühl, we are broken, wir sind nicht daheim, da, wir sind nicht acho irgendwie, sehr gut darlegt und wo eigentlich die Realität viel mehr abbildet, wie die unendliche Jagd, das Vergnügen, dann steigern und zu wissen, es ist doch kein Vergnügen. Es hinterlässt immer eine Lehre. Über die Jahre habe ich für mich selber so zwei dominante Strategien gesehen, verfolgt, zum Teil auch selber gelebt, wie man mit dem Widerspruch umgeht. Wenn man irgendwie das, wo man selber denkt und glaubt, im Widerspruch erlebt zwischen dem, was das Leben momentan für eine Geschichte schreibt mit einem. Und das sind zwei Strategien, die beide nicht zielführend sind. Und die Bibel gibt uns dort eine zielführendere Strategie und da kommen wir dann am Ende nochmal drauf zurück. Das ist der Bibelvers Psalm 22, wo wir vorher gelesen haben. Die eine Strategie kennen vielleicht die meisten. Man erlebt etwas, wo im Widerspruch steht zu dem, wo man denkt und glaubt. Das ist ja schon mal nicht schlecht, wenn man das merkt. Dann ist man ein Skeptiker. Also ich muss bekennen, ich bin ein Skeptiker, von Natur aus. Das hat mir schon wahnsinnig geholfen im Berufsleben, aber es hat seine Grenzen. Weil ihr wisst, der Skeptiker, wenn er so Sachen sieht und hört, wo irgendwie nicht zusammenpassen mit dem, was er denkt und glaubt, der kippt dann irgendwann zum Zyniker. Der Zyniker, der macht sich dann lustig über alles Mögliche. Der ist ein bisschen über all diese Sachen und schaut sich das von oben so an und lacht sich dann in den Arsch, weil er denkt, das kann ja da alles nicht stimmen. Der Zyniker hat etwas Gutes. Der kann Sachen Täuschungen aufdecken. Der Zyniker tut Täuschungen aufdecken. Der Zyniker wird dann auch zum Anführer von diesen Enttäuschten. Weil er kann dir 10 Sachen sofort auflisten, warum das alles nicht stimmt. Und im christlichen Bereich habe ich extrem viele Zyniker kennengelernt. Und ich habe immer hohe Sympathie dafür, weil ich bin auch ein Skeptiker. Ich gehöre auch zu denen, die dann sehr schnell sagen, hey, Moment, was hat der jetzt gesagt? Und das, und das, und das, und das. Ich wäre auch bei der Kreuzigung, wäre ich wie einer von den Ersten gewesen, der dort gestanden ist und gesagt hat, du Moment, wenn du Gottes Sohn bist, also Moment einmal, was du alles gemacht, dann steig doch herab, hilf dir doch selber. Da ist der Skeptiker, das kann ich sehr gut. Das Problem beim Zyniker, der wird krank irgendwann. Die Seele vom Zyniker wird irgendwann krank und der Zyniker stirbt einsam und verlassen. Aber das ist eine dominante Strategie, wenn man Sachen erlebt, wo irgendwie nicht im Zusammenhang stehen mit dem, was man denkt und glaubt. Und überleg dir das einmal, viele Lebensgefühle bei dir, wo du irgendwo den Eindruck hast, aber das mit dem Glauben, das müsste doch eigentlich ganz anders laufen und jetzt erlebe ich das so und so und so in meinem Alltag. Da kann man dann sehr schnell vom Skeptiker zum Zyniker kippen. Das ist die eine Strategie. Die zweite Strategie, die heißt so schön, so kompliziert, kognitive Dissonanz. Ich habe keinen anderen Ausdruck dafür gefunden, aber ich sage euch praktisch, was es ist, kognitive Dissonanz. Und ihr kennt das alle. Da kommt jemand zu mir und erzählt mir, dass in einer jungen Familie jetzt Frau gestorben ist mit 3 kleinen Kindern und der Mann jetzt allein muss Kinder aufziehen und seitdem, Gott muss die Familie schon unglaublich gern haben, dass sie so ein Schicksal haben. Und da muss etwas unglaublich Tolles rauskommen. Und mir reißt dann jedes Mal irgendwie das Herz rum, wenn ich so eine Begründung höre und denke, so ein Buch von Brian Sand, wo er mal geschrieben hat, der Abschied vom Monstergott. Also wenn das Gott ist, wenn das irgendwie, nein, das ist ein Monstergott, mit dem hat die nichts zu tun, auch. Vielen Dank. Eine junge Mutter wo irgendwie und 3 kleine Kinder, das kann doch nicht. Das ist kognitive Dissonanz. Man versucht das, was passiert, irgendwie noch einzubauen in sich, was man denkt und glaubt. Und macht dann die komplexeste Konstruktion, dass es irgendwie noch passt. Aber auch das ist irgendwie nicht der Ausweg, wenn wir Erfahrungen machen, wo im Widerspruch stehen zu dem, was wir eigentlich denken und glauben. Und ich glaube auch die ganze, das ist so die 2a-Strategie, 2b-Strategie, wäre die ganze Frage von der Theodizee, wo sich ja Gedanken macht, warum kann ein liebender Gott das zulassen? Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man sich da Gedanken macht, aber es ist häufig nur eine kognitive Lösung, eine Lösung fürs Hirn. Dass man sich überlegt, wie kann denn das Gott zulassen? Und dann gibt es ganz viele verschiedene Gedankengebäude, philosophische, die sind sehr interessant, aber sie treffen häufig das Herz nicht, das Lebensgefühl. Wie kann ich mit dem umgehen, wenn ich Erfahrungen mache, wo im Widerspruch stehen zu dem, was ich eigentlich denke und glaube. Und dort geht uns, nachdem wir jetzt 2,5 Strategien gehört haben, wo eigentlich nicht zum Ziel führen, geht uns die Bibel einen anderen Ansatz, geht uns einen anderen Weg, mit dem umzugehen. Und wir hören jetzt nochmal die Textlesung aus Psalm 22. Ich kann euch Psalm 22 wärmstens ans Herz legen. Wir tun jetzt nur 3, 4 Verse davon lese.
Mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Verkünden mich deinen Namen meinen Brüdern. Denn er hat mich nicht verachtet.
Ich aber bin ein Wurm.
Von dir kommt mein Lobgesang.
Meine Kraft ist vertrocknet wie Ton.
Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit fort der Raum. Was sind Psalme? Psalme, das ist eine Sammlung von 800 Jahren, 900 Jahren, ist eigentlich egal. Verschiedene Perspektiven, Gebete, Gespräche, Arief, Worship, wie man sich Gott kann nähern. Das ist so ein Sammelbuch entstanden über viele, viele Jahrhunderte, wo Israel geholfen hat, wie kann ich mich Gott nähern. Und es ist noch interessant, Tora, das sind die ersten 5 Bücher von Mose, 1. Buch Mose bis 5, sagt man Tora, das ist eigentlich übersetzt Lehre, Teaching. Also so sollen wir über Gott denken. Das sind die ersten 5 Bücher Mose. Psalmen sind auch in 5 Bücher eingeteilt worden, praktisch mit dem Ziel, so kannst du dich Gott nähere. Also wenn deine Frage ist, du, wie kann ich mit Gott in Kontakt kommen, wie kann ich Gott ansprechen, wie kann ich meine Frömmigkeit leben, nimm die 5 Bücher Psalme und gang sie mal durch. Nimm dir die Zeit mal. Israel ist ein Volk, das wahnsinnig viele Feste hat. Die haben etwa mindestens 5, 6 ritualisierte Feste gehabt, als Familienfeste. Und logischerweise sind die Psalme immer im Mittelpunkt gestanden. Überlegt euch eine Gesellschaft, wo damals, wo es kein Fernsehen hat, kein Internet hat, noch keine Schrift hat, wo es gar nichts gegeben hat, um die Langeweile zu vertreiben. Wunderbar. Da hat man das auswendig gelernt, logischerweise. Da hat man das alles auswendig gelernt, von A bis Z und permanent bei jeder Möglichkeit hat man von den Psalmen rezitiert, vorgelesen, gesungen, darüber diskutiert. aber alle haben sie kennt. Könnt ihr mal mit älteren Leuten oder mit ganz alten Leuten irgendwie das Kinderlied vorsingen? Also da kann eine ganz dementkranke Person, kennt denn das alles noch? Vielleicht kennt ihr auch noch so ein paar Lieder oder ein paar Sachen, die euch immer und immer begleitet haben. Kein Wunder sind die Psalmen im Neuen Testament immer und immer wieder auftaucht, weil das ist ihr Lebensumfeld gewesen. Kein Wunder hat Jesus aus seinen Psalmen permanent immer und immer wieder zitiert. Und kein Wunder, und jetzt kommen wir zu der Strategie, Psalm 22, kein Wunder, wie es so richtig eng geworden ist für Jesus, wo es ums alles gegangen ist, dass Psalm 22 aus ihm rausgekommen ist, weil das hat er immer von jung auf, immer und immer wieder auswendig gelernt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darf ich das als Christ? Das habe ich mich lange gefragt. Ich habe immer nur strahlende Christen. Wenn ich da reinkomme, ist alles super und geisterfüllt. Und wenn etwas nicht klappt, dann habe ich etwas falsch gemacht oder bin ich nicht auf dem richtigen Weg oder habe nicht die richtige Lehre oder habe irgendetwas. Aber so ahnet stehen und sage: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Darf man das als Christ? Hätte Jesus das dürfen? Hätte er übertrieben dort? Hätte er nicht sollen sagen, so im Garten Gethsemane, drei Tage vor der Kreuzigung: hey Leute, jetzt wird es ein bisschen ruppig. Aber keine Angst, das sind drei Tage und nachher geht alles wieder gut. Also nicht übertrieben. Es wird ein bisschen ruppig, aber nein. Nein. Wir lesen immer so die Geschichte von hinten. Lesen wir sie mal so, als wenn wir mit drinnen sind. In der größten Not, in der größten Anstrengung, in dem, wo der Widerspruch für Jesus selber am größten gewesen ist, der Widerspruch von dem, was er glaubt hat und was er erlebt, was macht er dort? Er bekennt einfach: hey, ich bin Gott verlassen in dem Moment. Ich bin Gott verlassen. Es ist dunkel um mich herum. Es ist dunkel in mir. Und als ich das zum ersten Mal entdeckt habe für mich selber, ich darf mich Gott so nähern. Ich darf Gott sagen: hey, in meinen Problemen, in meiner Partnerschaft, in meinem Berufsleben, in all diesen Bruchstellen, wo jeder von uns hat, ich fühle mich da verlassen von Gott. Als ich zum ersten Mal das hatte, dürfen als: ja, man darf sich Gott so nähern. Das hat mir wahnsinnig viel Befreiung gegeben, das hat mir wahnsinnig viel Ruhe gegeben, das hat mir wahnsinnig viel Klasse gegeben, Klasseheit gegeben. Und ich glaube, wir sollten als Gemeinschaft, als die, wo Jesus nachfolgen, sollten wir uns nicht gegenseitig unterhalten, so als Entertainer. Also wir schicken uns, ich bin ein bisschen kritisch mit sozialen Medien, aber ich glaube, da ist etwas drin. Wir sollten uns nicht so viele Likes schicken, was alles so toll und super und alles immer lachende Gesichter. Und ich finde es ja gut, das tut ja auch gut. Aber was ist denn, wenn das Leben mal nicht so ist? Ich glaube, dann sollten wir Raum schaffen, dass wir gegenseitig unsere Gottverlassenheit können tragen. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Kraft, die wir als Gemeinschaft, als Christen haben. Und das müssen wir pflegen, dass wir uns gegenseitig unsere Gottverlassenheit an unserem Punkt können gegenseitig tragen. Und wir haben ein großes Vorbild. Jesus hat es Gott gegenüber so ausgedrückt. Es ist nicht so: hey, ich darf das nicht und dann ist es irgendwie, bin ich ein schlechter Christ. Nein. Ich glaube, so das tolle Lied What a Wonderful World ist eine Illusion. So am Morgen, wenn ich Zeitung lese, und ich lese immer viel Zeitung am Morgen, das ist so mein beruflicher Dünkel, den ich so habe, und schaue, was da so alles läuft überall. Ich bin erschlagen ab und zu. Ich denke: Gott, wo bist du in der Ukraine? Gott, wo bist du im Sudan? Gott, wo bist du dort und dort und überall? Da fühle ich Gottverlassenheit. Und seitdem ich einen Kanal gefunden habe, wo ich sage: hey, ich darf das bekennen, ich darf das aussprechen Gott gegenüber, habe ich gemerkt, dass es mir wahnsinnig Befreiung gegeben hat. Und leset aber weiter in Psalmen. Es kommt noch viel, viel härter. viel, viel härter, wenn ihr Psalm 44, 24, Gott, schlafst du, wach endlich auf. Also, das würde ich mir nie trauen, so zu formulieren. Aber offensichtlich hat man das so wichtig gefunden, dass man das in den Psalter integriert hat, dass man das auswendig gelernt hat über Jahrhunderte und ab und zu auch Gott das darf so sagen. Hätte ich sonst nie gemacht. Gott, schlafst du? Was ist los? Wieso passiert jetzt zum 100. Mal nichts? Hast du mich nicht gehört? Wir waren zu 2, zu 3, zu 4, zu 100. Warum schlafst du? Ich glaube, wir dürfen Gott das so formulieren. Und ich glaube, wir dürfen auch als Gemeinschaft uns gegenseitig helfen, das auszudrücken. Weil ich glaube, das ist etwas, was uns gesund macht. Ich glaube, so eine Feel-Happy-Kultur, das ist eine Falle. Ich glaube, das ist eine Falle. Und wenn wir die imitieren und nachjagen, das tut uns nicht gut. Ich glaube, es ist viel besser, wenn wir als Christen so eine Gemeinschaft sind, wo ab und zu auch gemeinsam die Gottverlassenheit teilen. Wenn jetzt das Amen käme, dann wäre die Predigt fertig. Dann würdet ihr jetzt denken, ziemlich düster, Herbert. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, es gibt doch noch irgendwie einen kleinen Hoffnungsschimmer, dann weiß ich schon, kommt jemand nachher zu mir und sagt, aber schau, jetzt bist du ja selber in die Falle gegangen, dass du noch ein Happy End verkaufen. Nein, ich muss nicht ein Happy End verkaufen. Aber wer die Verse gehört hat, wo vorgelesen worden sind aus dem Psalter, ich glaube, das ist die Spannung, wo uns die ganzen Psalmschreiber immer wieder aufzeigen, zwischen, ja, da geht es zur Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gleichzeitig, als ich in der Not war, hörst du mich, hast du geantwortet. Und ich glaube, die Spannung auszuhalten, und die Psalmschreiber, die haben schon so eine Ahnung gehabt vor der Hoffnung. Die haben schon so eine Ahnung gehabt vom Evangelium. In dem Sinn, dass Gott auch im Alten Testament immer der Retter war. Es war nicht der Retter, der uns irgendwie in den Himmel zieht. Das ist eher so eine platonische, aus dem 2. Jahrhundert nach Christi Interpretation. Sondern ein Retter aus Situationen, wo es so richtig eng wird. Also leset einmal das Alte Testament, ein bisschen so salopp, ganz viele Situationen, wo es ziemlich eng geworden ist, ist Gott als Retter auftaucht. Und ich glaube, die Spannung, ich glaube, die müssen wir können leben. Dass Gott uns als Retter entgegenkommt. Im Alten Testament haben wir da schon ganz viele so Schatten, wo auf etwas zeigen. Und im Neuen Testament ist der rettende Gott, wo uns von vorne entgegenkommt, nochmal sichtbar geworden, er ist Mensch geworden. Gott ist dir in der Auferstehung von vorne entgegengekommen. Und zwar von vorne mit seinen Optionen. Wenn ich nach vorne denke, wenn ich irgendwo in meine Probleme drin bin, in meine Bruchstellen und immer weiter weiß, dann schaue ich ja von hinten nach vorne. Und dann habe ich da irgendwie ein paar Lösungen da vorne. Und ab und zu habe ich auch ganz ein bisschen Hoffnung da vorne. Aber wenn Gott mir von der anderen Seite entgegenkommt, wenn der Auferstehung mir entgegenkommt, dann kommt Gott mir entgegen mit seinen Optionen. Und seine Optionen sind im Vergleich zu meinen Optionen. Und seine Hoffnung ist im Vergleich zu meiner Hoffnung. Amen. Gott kommt dir von vorne entgegen. Bist du parat dafür? Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, nach der Auferstehung, haben sie ihn zum Teil nicht erkannt. Da haben sie gesagt, ist es der Gärtner? Ist es der Gärtner? Das ist mir häufig so gegangen in meinem Leben. Ich denke da, was ist jetzt passiert? Ist es der Gärtner gewesen? Und dann erst im Nachhinein habe ich gemerkt, nein, vermutlich ist mir Jesus entgegengekommen. Häufig konnte er uns entgegen mit ganz anderen Optionen. Häufig konnte er uns entgegen mit viel breiteren Optionen. Und er öffnet mir und dir einen Hoffnungsspielraum, wo wir sonst nicht hätten. Und ich glaube, das ist der Weg, mit diesen Spannungen umzugehen. Und ich glaube, das ist irgendwie so das Erfolgsrezept, in Anführungszeichen, wie ein Lebensentwurf klingt. Man kann die Sachen, die nicht im Einklang sind mit dem, wo man selber denkt und glaubt, ja, man kann als Zyniker, ja, man kann sie wegdiskutieren, man kann aber auch einfach sie akzeptieren und darf dann die Gottverlassenheit auch artikulieren und zugeben. Ja, das ist das Gefühl, das ist offensichtlich ein Lebensgefühl, das gehört dazu, solange wir leben. Das gehört dazu. Und gleichzeitig, und wegen dem ist die Auferstehung so wichtig, und wegen dem sagt Paulus im 1. Korinther 15, Leute, ihr könnt alles vergessen, aber wenn ihr die Auferstehung vergesst, könnt ihr einpacken, könnt ihr die Kirche zumachen. Also Kirche ist nicht ein Ort für, sagen wir es böse, Selbstoptimierung, jetzt auch noch ein bisschen etwas dazu, damit geht es noch ein ganz bisschen besser. Nein, das Zentrum von unserem Glauben ist die Auferstehung. Gott kommt dir und mir von vorne entgegen. Gott kommt dir und mir entgegen mit einem ganz anderen Set von Optionen. Wir haben eine ganz andere Perspektive. Wir haben die Perspektive weit, weit über unseren Lebensentwurf, über unsere Lebensjahre hinaus. Und das ist das, was uns in der Auferstehung entgegenkommt. Wegen dem ist die Auferstehung das Kernelement von unserem Glauben. Ich glaube, in der Spannung zwischen, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab, und war es der Gärtner, der mir begegnet? Ich glaube, in dieser Spannung müssen wir leben. Und ich glaube, in dieser Spannung wirst du deine Berufung finden. In dieser Spannung wirst du deine Heilung finden für deine Seele. Und das ist das, wo uns Hoffnung gibt. Es ist ja immer die Frage, ja, permanent gefragt bei dieser Serie, hopefully, Hoffnung. Ja, Hoffnung muss ja irgendwo beschrieben sein. Sonst, ich kann ja hoffen auf besseres Wetter, ich kann ja hoffen auf besseren Lohn, ich kann hoffen auf... Es braucht ja doch irgendwie ein Objekt dahinter. Worauf hoffen wir denn? Ja, es ist die Auferstehung. Es ist, dort hat etwas angefangen, wo es vorher nicht gegeben hat. Könnt ihr mal, wenn ihr Zeit habt, das Buch vom N.T. Wright, The Day the Revolution Began, wo es so richtig nochmal darlegt, ja, mit der Auferstehung ist etwas vollkommen Neues passiert. Und ich finde es toll, dass unsere Gesellschaft immer noch die Zeitrechnung ab Jesus macht. Das ändert vielleicht auch irgendwann, aber bis jetzt ist es noch so. Es ist tief eingegraben, da ist etwas passiert. Vorher ist anders wie nachher. Gott kommt uns entgegen. In unserer Gottverlassenheit. Wir sind fast am Ende. Ich möchte euch 4 Punkte mitgeben. Ich weiß, normalerweise sind es 3 Punkte, aber heute sind es mal 4. Punkt 1. Überlegt euch, wo die Kultur vom Feel Good euch irgendwie so tief drinnen als Narrativ verankert ist. So die Erwartung. Überlegt euch das einmal, wo wir da prägt sind. Das Zweite, schafft Beziehungen und Räume, also Beziehungen mit Leuten und Rühm, irgendwie Rühm, wo man seine Gottverlassenheit kann artikulieren. Das ist heilende Gemeinschaft. Wir müssen uns nicht entertainen, wir müssen uns gegenseitig heilen. Und ich glaube, man kann so Rühm schaffen, man kann so Beziehungen schaffen, wo man seine Gottverlassenheit darf artikulieren. Das Dritte, überleg dir, wo du die Hoffnung von der Auferstehung, die Hoffnung, musst neu integrieren in deinem Leben. Und das Vierte, die Hoffnung, das soll eigentlich der Motor sein, um die Welt zu verändern. Es ist nicht, ich höre immer ganz viele Appelle, Herbert, du sollst, du musst, als guter Christ sollst und musst. Ich werde immer müde, wenn ich die Appelle höre. Ich werde irgendwie immer müde. Jemand, der immer nur an meinen Wille appelliert, wenn der Wille der Motor ist, ist der Tank schnell leer. Der Wille geht zuerst offline, das funktioniert nicht. Das, was uns in Bewegung setzt, ist Hoffnung. Also das Erste, wo sind wir irgendwie prägt von der viel gut. Das Zweite, schaffen wir Rühm für unsere Gottverlassenheit zu artikulieren. Das Dritte, lassen wir uns von der Hoffnung, von der Auferstehung anstecken. Und das Vierte, das soll uns in Bewegung setzen. Wir hören jetzt ein Lied, wo wir abspielen, wo der Text das in einer wunderbaren Art zusammenfasst, was wir heute Morgen gehört haben. Lasst es auf euch wirken. Denkt über die vier Punkte nach. Ich werde nach dem Lied noch das Gebet sprechen und dann wird auch das Gebetsteam da für euch parat sein.